Wir sind im Römerbrief. Wir kommen ins 11. Kapitel und ich hatte gewisse Schwierigkeiten, hier einen Abschnitt zu wählen, um darüber zu predigen, der nicht zu lange ist und der aber doch all das enthält, was zu diesem spezifischen Punkt hier gesagt wird. Eigentlich hätten wir gut bis zum Ende des Kapitels gehen können, lesen können oder auch noch mehr, Kapitel 10 und Kapitel 9 dazu. Das ist eine gewisse Schwierigkeit, die man hat bei diesem Thema, das im Römer 9 bis 11 vorkommt. Man braucht eigentlich immer das Ganze, die drei Kapitel, um manchmal nur einen Vers daraus richtig zu verstehen. Oder noch weiter gedacht, eigentlich brauchen wir den ganzen Römerbrief, um den Römerbrief zu verstehen an irgendeiner Stelle. Oder wir brauchen das ganze Neue Testament und wir brauchen die ganze Bibel, um den Römerbrief zu verstehen. Sinclair Ferguson sagte in einem Interview, wo er über seinen Kommentar zum Römerbrief sprach und gefragt wurde, da sagte er, man sollte nicht zu früh im Leben anfangen, über den Römerbrief zu predigen, weil man braucht ein gutes Verständnis von der ganzen Bibel. Und ich habe mir das jetzt spät zu Herzen genommen. Ich habe jetzt angefangen, darüber zu predigen, während ich schon nicht mehr so jung bin. Lasst uns sehen, was wir hier herausbekommen können aus dieser interessanten Diskussion um das Heil der Nation Israel, als Ganzes oder der Israeliten als Einzelne. Es gibt viele Diskussionen darüber. Auch im reformierten Bereich, in der reformierten Theologie, sind sich nicht alle einig, was hier bestimmte Aussagen meinen. Und wir werden sehen am Ende, ob ihr mit mir einverstanden sein könnt oder sonst müsst ihr einmal bei mir zu Hause vorbeikommen und dann können wir das klären miteinander. Ich lese also aus Römer 11 jetzt die ersten 24 Verse. Römer 11, 1 bis 24. Das ist das Wort Gottes. Ich sage nun, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Auf keinen Fall. Denn auch ich bin ein Israelit aus der Nachkommenschaft Abrahams, vom Stamm Benjamin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er vorher erkannt hat. Oder wisst ihr nicht, was die Schrift bei Elia sagt, wie er vor Gott auftritt gegen Israel? Herr, sie haben deine Propheten getötet, deine Altäre niedergerissen und ich allein bin übrig geblieben und sie trachten nach meinem Leben. Aber was sagt ihm die göttliche Antwort? Ich habe mir 7000 Mann übrig bleiben lassen, die vor Baal das Knie nicht gebeugt haben. So ist nun auch in der jetzigen Zeit ein Rest nach Auswahl der Gnade entstanden. Wenn aber durch Gnade, so nicht mehr aus Werken. Sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade. Was nun? Was Israel sucht, das hat es nicht erlangt, aber die Auswahl hat es erlangt. Die übrigen jedoch sind verstockt worden. Wie geschrieben steht, Gott hat ihnen einen Geist der Schlafsucht gegeben, Augen, um nicht zu sehen und Ohren, um nicht zu hören, bis auf den heutigen Tag. Und David sagt, es werde ihr Tisch ihnen zur Schlinge und zur Falle und zum Anstoß und zur Vergeltung. Verfinstert seien ihre Augen, um nicht zu sehen und ihren Rücken beuge alle Zeit. Ich sage nun, sind sie etwa gestrauchelt, damit sie fallen sollten? Auf keinen Fall. Sondern durch ihren Fall ist den Nationen das Heil geworden, um sie zur Eifersucht zu reizen. Wenn aber ihr Fall der Reichtum der Welt ist und ihr Verlust der Reichtum der Nationen, wie viel mehr ihre Vollzahl? Denn ich sage euch den Nationen, insofern ich nun der Nationen Apostel bin, bringe ich meinen Dienst zu Ehren. Ob ich auf irgendeine Weise sie, die mein Fleisch sind, zur Eifersucht reizen und einige aus ihnen retten möge. Denn wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt ist, was wird die Annahme anders sein als Leben aus den Toten? Wenn aber das Erstlingsbrot heilig ist, so auch der Teig. Und wenn die Wurzel heilig ist, so auch die Zweige. Wenn aber einige der Zweige herausgebrochen worden sind, und du, der du ein wilder Ölbaum warst, unter sie eingepfropft und der Wurzel und der Fettigkeit des Ölbaumes mit teilhaftig geworden bist, so rühme dich nicht gegen die Zweige. Wenn du dich aber gegen sie rühmst, du trägst nicht die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Du wirst nun sagen, die Zweige sind herausgebrochen worden, damit ich eingepfropft würde. Richtig, sie sind herausgebrochen worden durch den Unglauben. Du aber stehst durch den Glauben. Sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich. Denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht geschont hat, wird er auch dich nicht schonen. Sieh nun die Güte und die Strenge Gottes. Gegen die, welche gefallen sind, Strenge. Gegen dich aber Güte Gottes, wenn du an der Güte bleibst. Sonst wirst auch du herausgeschnitten werden. Auch jene, wenn sie nicht im Unglauben bleiben, werden eingepfropft werden. Denn Gott ist imstande, sie wieder einzupfropfen. Denn wenn du aus dem von Natur wilden Ölbaum herausgeschnitten und gegen die Natur in den edlen Ölbaum eingepfropft worden bist, wie viel mehr werden diese, die natürlichen Zweige, in ihren eigenen Ölbaum eingepfropft werden? Lieber himmlischer Vater, wir danken dir für die Weisheit deines Wortes, die Weisheit, die wir natürlich von uns aus mit unserem Verstand nicht wirklich verstehen können. Wir brauchen deinen guten Geist, dass er uns erleuchtet, dass er uns hilft, zu verstehen, was du uns hier zu sagen hast. So öffne unsere Herzen, unsere Ohren des Glaubens, dass wir verstehen können und hören können, mit Glauben hören können. Und öffne du meine Lippen, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkünden. Amen. Noch einmal, wir haben das schon öfter bedacht im Verlauf dieser Kapitel und dieser Abschnitte. Paulus nimmt sich viel Raum, um ausgedehnt eine Frage zu beantworten. Das ist eigentlich eine doppelte Frage, die jetzt nach den vorangegangenen Ausführungen noch im Raum steht. Was Paulus vorher schrieb, das könnten wir etwa so zusammenfassen. Das fängt an bei 9,1, das haben wir schon ein paar Mal bedacht, darüber nachgedacht. Paulus trauert um seine Volksgenossen, denen Gott sich ursprünglich in vielerlei Weise offenbart hat und denen er großartige Verheißungen des Heils gegeben hat. Er trauert darüber, dass die meisten der Israeliten nicht an den verheißenen Erlöser glaubten, den sie ja in so vielen Vorbildern, Vorschattungen und Typen vorgestellt, offenbart bekamen. Darüber trauert der Apostel, dass sie eben nicht das annehmen und glauben. Und dadurch erweisen sie sich also als nicht wahrhaftige Israeliten. Nicht jeder, der aus Israel stammt, ist tatsächlich ein Israelit, schreibt der Apostel auch mehrere Male in diesem Brief, sondern nur, wer aus Glauben an Christus allein gerechtfertigt wird. Das ist ein wahrer Israelit. Und diese Bedingung des Glaubens hat die Nation Israel nicht erfüllt. Sie haben nicht mit Glauben geantwortet, obwohl, wie der Apostel nun am Ende des 10. Kapitels festhielt, ihr Gott tagtäglich seine Hände zu ihnen ausgestreckt hatte. Die Frage in Kapitel 11, Vers 1 und auch Vers 11 ist nun, ob wir daraus schlussfolgern müssen, dass Gott dieses Volk jetzt endgültig verworfen, verstoßen hat. Ist Gott am Ende mit dem nationalen Israel als Ganzes? Und hat er deshalb die Heiden sozusagen als Ersatz für sie als sein Volk angenommen? Und können sich die Heiden deshalb jetzt auf die Schulter klopfen, sodass sie ungefähr so sprechen könnten: Gott hat die Juden verworfen, die sich als untauglich erwiesen haben. Jetzt sind wir, die Heiden, dran. Wir sind besser geeignet, weil wir die Sache mit der Gnade besser verstehen und nicht so gesetzlich sind wie die Juden. Paulus stellt diese Frage eigentlich zweimal, nachdem er ausführlich zeigt, dass Gott eigentlich gute Gründe hätte, das gesamte Israel zu verwerfen, zu verstoßen. Aber er beantwortet die Frage selbst beide Male ganz vehement mit seinem Me Genoito. Das haben wir schon öfter auch gehabt, dieses Wort, diesen Begriff. Me Genoito. Im Brief wird das 10-mal wiederholt. Das heißt, das geschehe niemals. Denkt nicht einmal daran. Nein, Gott hat die Juden in ihrer Gesamtheit nicht verstoßen, verworfen. Paulus selbst ist ein Beweis dafür. Er ist ein gebürtiger Israelit. Also wenn Gott das gesamte nationale Israel verstoßen hätte, dann wäre Paulus auch dabei. Dann hätte er auch gar keine Chance gehabt, um ein gläubiger Christ zu werden. Und wenn der Ungehorsam dieses Volkes zu seiner gesamthaften Verwerfung geführt hätte, dann wäre auch Paulus eben verworfen geblieben. Oder? Hier ist er aber, der Apostel, der die Gnade Gottes in Christus erkannt hat und sie allen verkündigt, Juden wie Griechen, sagt er am Anfang des Briefes. Juden wie Griechen, oder die Griechen stehen für die Heiden, für die nicht-jüdischen Völker. Also wenn ich in der Folge immer wieder Heiden sage, das heißt, das sind die Nicht-Juden, die nicht gebürtig aus dem nationalen Israel standen. Also das sind wir, Schweizer, Amerikaner, Franzosen, Engländer, Italiener, Brasilianer und was wir alles sind, Kubaner. Wir sind Heiden, weil wir nicht Juden sind. Vielleicht ist jemand von euch irgendwo, hat jüdische Abstammung, aber sehen wir uns mal als die Heiden. Christus wird von dem Apostel Paulus verkündigt, den Juden und den Heiden. Nein, Gott hat sein Volk nicht verstoßen. Interessant ist hier, dass Paulus dieses Volk sein Volk nennt. Es ist also Gottes Volk. Das hat eine Bedeutung. Und er setzt noch eine Definition dazu. Sein Volk, das er vorhererkannt hat. Das vorhererkannt, das ist im Griechischen ein einziges Wort. Im Deutschen wird es manchmal getrennt, vorher erkannt. Und da könnte man manchmal daraus verstehen, ja, dass Gott hat das im Voraus irgendwie zu wissen bekommen, dass diese zu ihm kommen werden. Aber das ist etwas anderes. Vorher erkannt, prognosko im Griechischen, das heißt so viel wie auch vorher bestimmt zu etwas. Oder vorher schon erwählt vor Grundlegung der Welt. Also dieses Volk ist von Gott vorher erkannt. Paulus sagt also, dass Gott nicht das Volk, das er zu einem ganz bestimmten Zweck und für sich gewählt hat, jetzt wieder beiseite stellt und es gesamthaft verwirft. Das ist nicht so. So als wollte Gott sagen, dieses Projekt ist gescheitert. Ich dachte zwar, es würde gut gehen, aber man kann dieses Volk nicht gebrauchen. Also weg damit. Als Ganzes weg. Nein, Gott hatte ja gesagt, mein Ratschluss soll zustande kommen. Und alles, was mir gefällt, führe ich aus. Ja, ich habe es geredet, ja, ich werde es auch kommen lassen. Ich habe es gebildet, ja, ich führe es auch aus. Hört auf mich, ihr Trotzigen, die ihr fern seid von Gerechtigkeit. Ich habe meine Gerechtigkeit nahegebracht, sie ist nicht fern und mein Heil zögert nicht. Und ich gebe Zion Heil, für Israel meine Herrlichkeit. Wie das geschieht, zeigt Paulus nun dadurch, dass er noch einmal auf diesen Rest zu sprechen kommt. Das ist ein Wort, das Paulus sehr viel gebraucht. Er hat das von den Propheten, vor allem von Jesaja, dieser Rest. Das muss uns in den Ohren klingen, das muss uns im Hinterkopf bleiben, wenn wir jetzt weitergehen in diesen Fragen, ein Rest wird bleiben. Ich habe mir einen Rest behalten, wie das ja bei Elia damals gesagt wurde. Elia hatte in einer großartigen Demonstration bewiesen, dass Jahwe der wahre Gott ist und nicht der Baal, dem ganz Israel nachhurte. Nachdem Elia diesen Beweis da auf dem Karmel erbracht hatte, durch das Opfer, das von Gott selbst entzündet wurde, da rief anschließend die begeisterte Menge, Jahwe ist Gott, Jahwe ist Gott. Nur um danach wieder in den Baalskult zurückzufallen, der von der bösen Isabel angeführt wurde. Und Elia floh vor ihr in die Wüste, nachdem diese Frau ihn bedroht hatte mit dem Tod, und er fühlte sich so einsam wie noch nie. Das kann einigen von uns auch schon so passiert sein, nicht wahr? Dass wir uns so einsam fühlten, weil wir das Gefühl hatten, niemand ist mehr übrig. Ich bin der Einzige, der noch treu bei Gott bleibt. Und er klagt seinem Gott, restlos, alle sind sie abgefallen, ich bin allein übrig geblieben. Aber Elia hat sich geirrt. Gott klärt ihn auf und er sagt zu ihm, nein, ich habe mir 7000 übrig behalten, die ihre Knie nicht vor dem Baal gebeugt haben. Ob das nun buchstäblich 7000 waren oder ob das eine symbolische Zahl ist für eine ganz große Menge, die vollkommene Menge, die Gott sich übrig behalten hat. Es ist ein Rest, ein Rest. Und so sagt der Apostel, genauso ist es auch heute. Also mit dem heute meint er zuerst einmal seine Zeit, in dem Moment, wo er das schreibt. So ist es heute. Gott hat nicht zugelassen, dass das gesamte Israel abgefallen ist und damit ihre Verwerfung gerechtfertigt ist. Ihre gesamthafte Verwerfung. Er sagt, es ist ein Rest übrig geblieben. Und zwar sagt er, ein Rest nach Auswahl der Gnade. Und das führt unsere Gedanken jetzt zurück ins 9. Kapitel. Da erklärt Paulus, dass es diejenigen sind, die Gott dazu auserwählt hat, dass sie das Heil erlangen. Nur wen Gott dazu auserwählt hat, der wird das Heil erlangen. Nur wen Gott bei seinem Rest behält, der wird das Heil erlangen. Er sagt, das Wort Gottes ist nicht hinfällig geworden. Das heißt, Gott hat nicht versagt, weil nicht alle Israeliten glauben. Das ist nicht auf Gottes Versagen zurückzuführen. Denn es werden diejenigen glauben, die dazu bestimmt sind. Was Gott bestimmt hat, dass es geschehen soll, das wird geschehen. Und diejenigen, die er dazu bestimmt hat, die werden das Heil erlangen. Ich werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarme, und werde Mitleid haben, mit wem ich Mitleid habe. Römer 9, Vers 15 und 18. Also nun, wen er will, dessen erbarmt er sich. Und wen er will, den verhärtet er. Diejenigen, derer sich er sich erbarmt, das ist der Rest der Auswahl der Gnade. Der Rest nach Auswahl der Gnade. Und durch Gnade heißt es, weil es eben allein an Gottes Erbarmen liegt. Nicht an irgendeiner Art von Verdienst, so Paulus in Vers 6. Und das unterstreicht Paulus, indem er mit etwas anderen Worten wiederholt, was er schon zuvor bezüglich Israel gesagt hatte. Was Israel sucht, das hat es nicht erlangt. Das würde ich so interpretieren, dass er sagt, was das gesamte Israel sucht, das hat es nicht erlangt, aber die Auswahl hat es erlangt. Die Auswahl, der Rest. Und in 9,31, da sagt er, Israel aber, das einem Gesetz der Gerechtigkeit nachstrebte, ist nicht zum Gesetz gelangt. Warum? Weil es nicht aus Glauben, sondern aus Werken geschah. Diese Auswahl, das ist der Rest der Israeliten, der aus Gnade nicht durch Werke von Gott angenommen wird. Diese Auswahl kommt zu dem Ziel, das Gott für sein Volk bestimmt hat. Das sind die wahren Israeliten, die zusammen mit den erwählten Heiden das Israel Gottes ausmachen, so wie Paulus das im Galaterbrief dann nennt. Ihr, die ihr in Christus seid, ihr seid Abrahams Nachkommen, ihr seid das Israel Gottes. Der Rest der Juden und die Heiden, die erwählt sind. Die übrigen, und das ist die große Mehrzahl der Nation Israel, sind verstockt worden, sagt er hier. Paulus bringt hier nichts Neues dazu, wenn er das feststellt. Seine Feststellung ist übereinstimmend mit dem, was er vorher schon sagte. Diejenigen, über die Gott sich erbarmt, also der Rest Israels und die Erwählten aus den Heiden, die bilden das Israel Gottes, und diejenigen, über die er sich nicht erbarmt, werden nicht dazukommen. Und Paulus demonstriert das mit vielen Zitaten aus dem Alten Testament, dann aus was er hier aufzählt, kommt aus Mose, aus den Psalmen, aus Jesaja, aus Hesekiel. Das ist schon lange zuvor so bestimmt von Gott. In seinem ewigen Ratschluss hat er das so bestimmt. Und jetzt wiederholt aber der Apostel seine Frage wieder, Vers 11, Römer 11, Vers 11. Und auch dieselbe Antwort gibt er darauf wieder. Heißt das jetzt, dass Sie, die Israeliten, als gesamtes Volk gestolpert sind, um endgültig zu fallen und liegen zu bleiben? Noch einmal, me genoito, niemals. Ihre Verstockung geschah nicht zu dem Zweck, dass Sie, die gesamte Nation Israel, endgültig gerichtet werden. Nun, ich deute das so, dass bis zu dem Zeitpunkt, als Paulus das schrieb, noch nicht der ganze Rest, der ja ausgewählt war, noch nicht der ganze Rest gerettet war. Das ist er auch heute noch nicht, nicht wahr? Es gibt auch heute noch Juden, die irgendwo sind und leben und noch nicht Christen sind, die es aber noch werden wollen. Also der Rest ist noch nicht vollkommen zusammengekommen. Das wird irgendwann sein, wenn Christus wiederkommt. Dann wird der Rest zusammen sein in seinem Volk. Dass Israel zum größten Teil Gottes Messias abwies und so sein Ziel nicht erreichte, das führte zwar zur Verstockung aller, das ist eine vorläufige Verstockung von allen. Es wird nicht so bleiben. Es werden aus Paulus' Perspektive zu seiner Zeit noch viele gerettet werden. Das darf man erwarten. Und wie wir heute sehen, wenn wir fast 2000 Jahre zurückschauen, das ist auch so gekommen. Und wir haben noch eine Zeit vor uns vielleicht. Wir wissen es nicht. Gott ist mit seinem Plan noch nicht am Ende. Er hat noch einen weiteren Weg, um den erwählten Überrest wirksam zu rufen und in sein Volk, in sein Israel einzugliedern. Und diesen Weg beschreibt der Apostel mit dem Reizen zur Eifersucht. Er sagt, dass Gott das auf diese Weise tut. Er reizt die Juden zur Eifersucht, indem er die Heiden dazu benutzt, als Werkzeug, um zur Eifersucht zu reizen. Wenn Paulus schreibt, durch ihren Fall ist den Nationen das Heil geworden, um sie zur Eifersucht zu reizen, dann könnte das auch fast so aussehen, als würde die Annahme der Nationen nur als Mittel zum Zweck dienen, um die Israel zu retten. Wir sind also nur irgendwie Mittel zum Zweck, damit noch mehr Juden gerettet werden. Und das ist sicher nicht der Fall. Nicht nur, auch, aber nicht nur. Das Hinzukommen der Nationen zum Volk Gottes, das war von Anfang an Gottes Plan. Das ist nicht erst seit der Apostelgeschichte so. Das war von Anfang an Gottes Plan. Es wurde schon Abraham verheißen. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und zu seinem Sohn spricht Gott durch Jesaja: Es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten Israels zurückzuführen. So mache ich dich auch zum Licht der Nationen, dass meine Rettung reicht bis an die Enden der Erde. Das war schon immer klar für Gott und für die, die es da schon verstanden haben. Und Paulus setzt sich mit seinem ganzen Leben dafür ein, nicht nur sein eigenes Volk zu gewinnen, sondern in gleicher Weise auch die Heiden, zu denen er gesandt ist. Wir werden in diesem Brief dann noch mehr lesen über seinen eifrigen Dienst für die Nationen. Hier nur ein Beispiel aus dem 15. Kapitel. Er nennt sich dort ein Diener Christi Jesu für die Nationen, der priesterlich am Evangelium Gottes dient, damit das Opfer der Nationen angenehm wird, geheiligt durch den Heiligen Geist. Das ist wunderbar. Paulus ist dazu gesandt und er macht das mit seinem vollen Eifer, dass er den Nationen Christus verkündigt. Aber während er seinen Dienst für die Nationen eifrig ausübt, da freut er sich gleichzeitig darüber, dass die Bekehrung der Heiden auch die Wirkung hat, dass die erwählten Juden erweckt und angereizt werden, das Heil in Christus auch zu begehren. Das Beispiel oder das Zeugnis der Heiden wird das bewirken. Paulus schreibt auch, ich bin den Juden wie ein Jude geworden, damit ich Juden gewinne, denen, die ohne Gesetz sind, das sind dann die Heiden, wie einer ohne Gesetz, damit ich die, welche ohne Gesetz sind, gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige rette. Paulus Ziel ist, alle zu gewinnen, Juden und Heiden. Und alle auf die gleiche Weise. Dass sie alle auf die gleiche Weise gerettet werden. Durch die Verkündigung des Evangeliums der Gnade. Auf andere Weise wird niemand zu Gottes Volk hinzukommen. Auch nicht die Juden, die man manchmal denkt, ja, die hätten einen anderen Weg. Und das ist nicht die Wahrheit. Alle werden auf die gleiche Weise durch die Verkündigung und Annahme des Evangeliums der Gnade gerettet. Es gibt keine unterschiedlichen Wege zur Rettung. Siehe Kapitel 1, Vers 16 und 17. Das Evangelium ist Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen oder Heiden. Aber der Weg, auf dem Gott die Menschen gewinnt, der verläuft bisweilen unterschiedlich. Nicht wahr? Gott hat mit den Juden anders angefangen, als er es dann später bei den Heiden tut. Das sind unterschiedliche Wege dahin, um zu Christus zu führen. Und jetzt, was Paulus hier als dieses eifersüchtig Machen der Juden beschreibt, das tat und tut Gott zu Zeiten auch bei anderen Völkern oder auch bei einzelnen Menschen. Er macht die einen eifersüchtig auf die anderen, damit sie dann auch zu dem Heil kommen. Und hier beschreibt Paulus diese Vorgehensweise auch, um Gottes Geduld mit seinem widerspenstigen Volk zu zeigen. Und dann aber auch, und das ist ein wichtiger Aspekt hier, er sagt das so auch, um die Heiden demütig zu machen. Die waren nämlich hier in der Gefahr, sich zu überheben über die Juden. Das Wort Eifersucht oder eifersüchtig, das ist im Deutschen vielleicht etwas zu negativ belastet. Also man spricht eigentlich nicht oder nie von einer guten Eifersucht. Was Paulus hier meint, ist eben eine gute Eifersucht. Ein gutes Begehren dessen, was der andere hat. Lasst mich versuchen, das mit einem Vergleich zu zeigen, wie das eben zwischen den Juden und den Heiden gehen kann. Stellt euch das so vor. Ein gebürtiger Israelit, den kann man auch mit jemandem vergleichen, der als Kind in einem gläubigen Elternhaus aufwuchs. Er hat da alle die Vorzüge der göttlichen Verheißungen genossen, die ihm durch die Eltern vermittelt wurden. Doch er wendet sich ab. Er schätzt das Leben Gottes nicht und er geht seinen eigenen Weg. Und dann kommt ein Heide zum Glauben oder jemand, der eben nicht aus christlichem Hintergrund stammt, vergleichsweise, der kommt zum Glauben. Er hat das Evangelium erst später im Leben gehört und versteht jetzt, dass er gerettet werden muss und dass er das durch Christus auch kann, dass er in Christus gerettet werden kann. Und er nimmt das an. Und da sieht der Jude, wie das Leben dieses Heiden reich wird, wie Christus ihn aufblühen lässt. Und er erinnert sich daran, was er in seinem Zuhause gelernt hat. Und er erkennt, dass alle diese Verheißungen in Christus erfüllt wurden und durch den Glauben an ihn jetzt zu haben sind. Und er denkt, jetzt hat dieser Heide das bekommen, was ich in meiner Ignoranz fahren gelassen habe. Ich will das jetzt doch auch haben. So kommt er durch eine Eifersucht, eine gute Eifersucht, kommt er zu Christus. Und der Heide auf der anderen Seite, der wird nun vielleicht stolz und überhebt sich über den Juden. Und das kann nur passieren, wenn er denkt, dass er selbst die Voraussetzungen für sein Heil mitgebracht hat. Dass er etwas richtig gemacht hat, dass der Jude falsch gemacht hat. Und wenn er sich etwas darauf einbildet, dass er eben glaubt, ja, ich bin nicht so wie dieser Jude. Und das kann die Situation in den römischen Gemeinden gewesen sein damals. Dass nicht nur die Juden sich über die Heiden erhoben, sondern auch umgekehrt. Es scheint so gewesen zu sein, wenn man den Römerbrief einmal auf diesen Aspekt untersucht. Warum hat Paulus diese Dinge so geschrieben mit dem Gegenseitigen der Juden und Heiden? Die Sache mit der Eifersucht könnte auf eine Weise eskaliert sein. Und die Juden könnten denken, sie seien doch das originale Volk Gottes. Die Heiden, die seien in Gottes Reich nur Bürger zweiter Klasse. Und die Heiden dagegen könnten denken, dass die Juden ja bewiesen hätten, dass sie nicht würdig wären. Jetzt seien sie, die Heiden, einmal dran. Was Paulus macht, er führt alle zurück zu der Erkenntnis, dass alles aus Gnade ist. Für beide, Juden und Griechen. Die Juden werden nicht durch ihr Judesein von Gott angenommen. Und die Heiden werden nicht angenommen, weil sie besser auf das Heilsangebot antworteten. Niemand hat Grund, sich zu überheben, sich auf etwas zu berufen, das er selbst mitbringt. Den Juden hat Paulus zuvor schon mehrfach erklärt, dass sie nur dann wahre Israeliten sind, wenn sie durch den Glauben an Christus zu Gott kommen. Jetzt spricht er mit diesem Beispiel oder Doppelbeispiel des Erstlingsbrotes und des Ölbaums, spricht er gegen den heidnischen Stolz. Jetzt sind die Heiden dran, die sich noch einmal etwas anhören müssen. Ich erlaube mir, die Anordnung für das Erstlingsbrot zu überspringen und ich gehe direkt zu dem Beispiel des Ölbaumes. Hier. Eigentlich haben die beide die gleiche Bedeutung. Mit dem Ölbaum beschreibt Paulus die Situation zu seiner Zeit. Er entnimmt das Bild dem Propheten Jeremia. Der Herr spricht durch den Propheten, Jeremia 11, Vers 16, einen grünen Ölbaum mit schön gewachsener Frucht hatte der Herr dich genannt. Ein großes Geprassel Feuer hat er an ihn gelegt und seine Äste brechen ab. Das ist das, was hier Paulus dann anspricht in Römer 11. Paulus sagt nun zu den stolzen Heiden, es wurden zwar Zweige aus dem Ölbaum ausgebrochen Und dafür wurdet ihr als andere aus dem wilden Ölbaum eingepfropft. Aber ihr dürft nicht vergessen, dass die Wurzel des Baumes immer noch die ist, die Gott ursprünglich eingepflanzt hat. Der Ölbaum ist der Baum des Bundes, den Gott mit dem Christus geschlossen hat und den er eben zuerst mit den Patriarchen Israels eingeführt hat. Dieser Baum, seine Wurzel, ist es, von wo aus das Wasser und die Nährstoffe in die Zweige fließen. Die Zweige sind nur Empfänger der Nahrung. Obwohl die ursprünglichen, sowohl die ursprünglichen als auch die eingepfropften. Die Zweige für sich allein sind nichts. Sie haben kein Leben in sich selbst. Das bekommen sie nur, wenn und weil sie mit dem Stamm und seinen Ästen verbunden sind. Wie arrogant und absurd, wenn sich die Zweige über ihre Position rühmen würden. Ha, wir sind die Zweige, die eingepfropft wurden, weil wir gut sind. Nein, beide, die jüdischen und die heidnischen Zweige, sind nur da, weil der Herr sie dahin getan hat. Ihre Beziehung zum Herrn ist das Entscheidende. Durch den gehorsamen Glauben an ihn sind sie da. Und aufgrund des Glaubens sind sie eingepfropft oder bleiben sie drin. Und aufgrund des Unglaubens werden sie ausgebrochen. Die Heiden müssen deshalb gewarnt werden, damit sie sich nicht überheben. So wie die Juden aufgrund ihres überheblichen Unglaubens vom Baum entfernt wurden, so kann es auch mit den Heiden geschehen, wenn sie nicht im Glauben, im demütigen Glauben bleiben. Ebenso können auch die natürlichen Zweige, die vom Baum ausgebrochen wurden, wieder eingepfropft werden, wenn sie ihren Unglauben verlassen und glauben. Dazu muss ich eine zusätzliche Bemerkung machen, damit wir etwas nicht falsch verstehen. Vielleicht wir dürfen das Gleichnis hier nicht überdehnen und denken, dass Paulus hier lehren würde, dass jemand, der wahrhaftig zum Glauben gekommen und von Neuem geboren ist, wieder verloren gehen könnte, wenn er nicht genügend glaubt. Wenn du nicht genügend gut glaubst, wirst du wieder ausgebrochen aus dem Baum. Und dass er dann, wenn er doch wieder glaubt, dann wieder angenommen wird und hin und her und so weiter. Das ist nicht, was Paulus hier meint. Es geht dem Apostel darum zu zeigen, dass es allein in Gottes Macht steht, jemanden in sein Bundesvolk einzugliedern oder ihn davon auszuschließen. Niemand kann sich etwas darauf einbilden, dass er zu Gottes Israel gehört. Auf welche Weise wir gewonnen wurden, ist schließlich nicht die Hauptsache, sondern dass wir durch Gottes Gnade von ihm in den Ölbaum eingepfropft wurden. Das heißt, dass wir in Christus sind. So schreibt Paulus auch im Galaterbrief 3, Vers 28, da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft und nach der Verheißung Erben. Gottes Israel. Denn in Christus hat weder Beschneidung noch Unbeschnittensein irgendeine Kraft, sondern der durch Liebe wirksame Glaube. Amen.